Die Saarfrage. Verstehen, was im Land zählt.
23%, 28%, 34%, 40%. Kann man denn überhaupt noch die AfD aufhalten? Und ist es denn möglich, den Wählerwillen zu widersprechen? Und braucht es denn dazu eine Brandmauer? Das soll unser Thema des heutigen Tages sein. Und wir diskutieren in trauter Runde. Herzlich willkommen, lieber Jorgo.
Guten Morgen.
Herzlich willkommen, lieber Christoph.
Guten Morgen.
Wir haben im Saarland jüngst eine Sonntagsfrage bekommen. Und demzufolge liegt die allein regierende SPD bei 27%, die CDU bei 25% und die AfD bei 23%. Und jetzt wage ich mich mal aus dem Fenster und füge hinzu, ohne erkennbares Führungspersonal kommt diese Partei aus dem Stegreif auf 23%, kurz davor, die beiden Großen zu überholen. Grund genug, mal darüber zu diskutieren, inwiefern denn eine Brandmauer bei solchen Wasserständen überhaupt noch möglich ist oder schwappt das Wasser nicht irgendwann doch über. Christoph, was tun? Brandmauer, ja oder nein?
Also zunächst mal ganz kurz als Disclaimer, ich halte die AfD für eine immens gefährliche Partei aus unterschiedlichen Gründen. Das will ich voranstellen. Nichtsdestotrotz muss man ja sagen, die Brandmauer funktioniert nicht. Also wenn es, wie du so schön gesagt hast, kein erkennbares Spitzenpersonal gibt und die trotzdem bei 23% liegen, man stellt sich mal vor, auch im Bund, die hätten irgendwie Charismatiker und die hätten irgendwelche Menschen, die irgendwie Tiefgang hätten, dann würden wir hier vor ganz anderen Themen stehen. Also die Nummer funktioniert nicht. Und deswegen bin ich dringend der Meinung, die Brandmauer als Brandmauer muss weg. Wir können gerne darüber uns unterhalten, was das en Detail bedeutet, denn ich bin relativ erschrocken über mehrere Themen. Ich bin erschrocken darüber, dass die Familienunternehmer die AfD nicht einladen durften zu ihrem parlamentarischen Abend. Dazu muss man ja wissen, wie läuft so ein parlamentarischer Abend. Da werden Politiker eingeladen und die Lobbyisten, in dem Fall die Familienunternehmer, erzählen dann den Politikern, was sie gerne hätten. Also es ist nicht umgekehrt, sondern es ist so, dass die Politiker zuhören und die Lobbyisten in Anführungszeichen reden. Also wenn man noch nicht mal mehr den Politiker einladen darf, damit er zuhört, halte ich das für extrem schwierig. Und zum Zweiten habe ich Ronsheimer gehört, die letzten Tage, wo Herr Ronsheimer den Unterschied zwischen einer Minderheitsregierung, toleriert von der AfD, einer Minderheitsregierung mit wechselnden Mehrheiten und einer Koalitionsregierung nicht kennt. Und wenn Herr Ronsheimer das schon nicht kennt, ja lieber Gott, wer soll das denn dann kennen? Also deswegen macht es sicherlich Sinn, über dieses Thema vertieft zu reden.
Vielleicht sollten wir zunächst mal definieren, was die Brandmauer eigentlich ist. Es gibt ja zwei verschiedene Formen der Brandmauer. Das eine ist ein Koalitions- und Kooperationsverbot, dass man sagt, das, was zum Beispiel damals in Thüringen passiert ist, wo sich bezeichnenderweise FDP-Mann hat zum Ministerpräsidenten wählen lassen für wenige Tage, das wäre so eine Geschichte gewesen, wo man eine Kooperation gemacht hat. Das ist meines Erachtens auch nachvollziehbar, dass man sagt, wir wollen mit dieser Partei nicht koalieren und wir wollen auch nicht wirklich kooperieren. Es sei denn, es geht um Anträge, denen Sie zustimmen, die wir eigentlich gestellt haben. So. Das andere, die große Brandmauerdebatte in Deutschland, die großen politischen Mitte-Links-Diskussion in Deutschland geführt wird, das ist die Brandmauer des Ignorierens. Dass man also sagt, wir wollen uns mit den Themen gar nicht auseinandersetzen. Wir wollen AfD-Themen brandmarken als faschistisch, verfassungsfeindlich. Und alles, was dann von der AfD aufgebracht wird, ist sozusagen gebrandmarkt als zu ignorieren. Das ist gefährlich. Und in dieser Spirale befinden wir uns. Wir haben Themen, die für die Bevölkerung wichtig sind. Und das ist ja eine Demokratie. Eine Demokratie braucht ja sozusagen die Echokammer der Politik. Da sind Menschen, die wollen was behandelt wissen. Und da geht die Politik hin und sagt, nö, reden wir nicht drüber. Das ist ja faschistisch. Und das hat dazu geführt, dass die Menschen irgendwann sagen, das System funktioniert nicht mehr. Und wir sind mittlerweile in einer fast schon Situation, wo es gar nicht mehr um die AfD geht, sondern es geht darum, dass Menschen, ich sag's mal deutlich, die Schnauze voll haben von diesem System, das auf ihre Themen nicht mehr reagiert und sagen, dann ist mir lieber, das System bricht zusammen, selbst auf die Gefahr hin, dass es eben die AfD ist, die an der Regierung ist, aber das System kann so nicht weitergehen. In der Situation leider befinden wir uns, und das höre ich auch aus Kreisen, die weit, weit entfernt sind, AfD Nähe zu zeigen oder AfD Interesse zu zeigen. Und das ist bezeichnend. Wir haben eine Sackgassensituation, in die sich die Politik selber hineingetrieben hat. Und selbst der sanfte Hoffnungsschimmer, kleine, große Koalition, also Merz geführte Bundesregierung, ist gar kein Ausweg mehr, ist gar kein Stoppschild oder in irgendeiner Weise eine Hoffnung mehr. Und das führt natürlich zu den Zahlen, die du, Thorsten, am Anfang genannt hast, diese sehr hohen Zahlen, die in Sachsen-Anhalt fast schon zu einer absoluten Mehrheit reichen, noch nicht ganz. Aber der polarisierende Wahlkampf dort hat ja noch gar nicht begonnen. Wenn er beginnt, dann gnade uns die Brandmauer.
Naja, es liegt ja mittlerweile ja schon auf der Hand, welche Themen die Menschen drücken. Zur Stadtbilddebatte gab es eine repräsentative Umfrage und die Mehrheit der Deutschen sagt, der Kanzler hat recht und wir wissen auch, was er meint. Die linke, die linksgrün versiffte Minderheit allerdings schreit am lautesten und glaubt, es sei dennoch anders. Im Saarland, wir stellen ja die Saarfrage, im Saarland haben wir in dem Saarland-Monitor die Erkenntnis, dass die Menschen Angst vor Überfremdung haben, sprich gleiches Thema. Und dennoch machen wir im politischen System so, als gäbe es diese Themen nicht? Fragezeichen, Christoph?
Ja, das ist ja einer der entscheidenden Punkte, dass dieser moralische Zeigefinger irgendwann dazu führt, dass das Pendel in eine andere Richtung schlägt. Will heißen, wenn ich Angst habe, dann möchte ich, dass jemand hinguckt und mir hilft. Angst ist ja ein wirklich auch sehr archaisches Gefühl und etwas, das mich unter Umständen vollkommen lähmen kann. Und wenn ich abends nach Anbruch der Dunkelheit über den Dudweiler Markt nicht mehr laufen möchte, weil ich Angst habe, ob das jetzt objektiv so ist oder ob das nur subjektiv so ist, dann können wir uns da ja große Gedanken drüber machen. Und dass wir teilweise so weit sind, dass wir sagen und Debatten führen, wir müssen Notengebung machen und Arbeiten in Schulen schreiben in der Muttersprache der Geflüchteten, bedeutet ja de facto nur, dass wir weiter unsere Kultur aufgeben. So, und insofern ist ja die alte Debatte, die geführt worden ist, der Leitkultur etwas, was de facto ja eine Rolle spielt, wenn man es richtig intoniert. Was heißt das denn? Wenn wir, egal ob als Touristen oder als Auswanderer, in ein entsprechendes Land gehen, wie viele Deutsche sind nach Dubai ausgewandert, dann rennt in Dubai keine deutsche Frau, nur im Bikini gekleidet, über die Haupteinkaufsstraße. Das kann man vergessen und man wird sich dort als Deutscher dementsprechend so anpassen, wie sich das gehört. Und die Frage ist, ob man das nicht umgekehrt genauso verlangen kann von Menschen, die hierher kommen und denen wir helfen. Sei es, weil sie Geflüchtete sind, sei es, weil sie Asyl beanspruchen und wir ihnen dieses richtigerweise gewähren, sei es, weil es Zuwanderer sind, die wir brauchen für unseren Arbeitsmarkt. Und wenn diese Punkte nicht mehr adressiert werden, und das ist ja nur ein Beispiel, dann werden wir ein Delegitimationsproblem der Demokratie bekommen, weil
wesentliche Wünsche, wesentliche Gefühle, die ein wesentlicher Teil der Bevölkerung hat, nicht mehr adressiert werden.
Und es funktioniert ja auch nicht. Wenn man sich anschaut, wie sogenannte Brandmauerdebatten in anderen Ländern verliefen, da läuft das eher unter Cordon Sanitaire, kennen wir ja hier im französischsprachigen Saarland. Dann sehen wir, dass in Belgien die Partei Vlaams Belang großen Einfluss bekommen hat. In Skandinavien regieren sie mit. Und in Frankreich wissen wir alle, dass wenn Herr Bardella demnächst als Kandidat antritt und auf die Menschen losgelassen wird, ähnliche Rolle spielt wie der Spitzenkandidat in Sachsen-Anhalt. Also jung, eloquent, gebildend wirkend und auf gebildete Schichten anziehend wirkend, dann haben wir in der Tat hier ein Problem. Also es funktioniert nicht. Und das, was der Christoph gerade sagte, diese Delegitimation des politischen Prozesses, ist genau das, was die Amerikaner, was die US-Regierung und was vor allem die neue Sicherheitsstrategie der USA, wenn es um Europa geht, in den Vordergrund rückt. Da wird ganz eindeutig davon gesprochen, dass im Grunde hier Meinungsfreiheit missachtet wird. Man muss sich das mal genau anschauen. Wir ignorieren die AfD. Wir versuchen sie zu delegitimieren, aber es hat nicht geklappt mit dem Verbot. Es hat zwar geklappt mit der Jugendorganisation. Ich lasse mal dahingestellt, wie die Regründung, die Neugründung dieser Jugendorganisation vielleicht sogar ein Push war, ja, also sogar geholfen hat. Man schaue sich an, was über diese Neugründung in den Medien berichtet wurde. Wahnsinnig viel. Fast schon, also ich meine, Christoph, wenn wir früher bei den Jungliberalen so viel Aufmerksamkeit bekommen hätten, das wäre schon gut gewesen. Aber all das wird ja sozusagen ignoriert, dass man dem Ganzen nur noch hilft. Und die Amerikaner sagen, hier ist Meinungsfreiheit in Gefahr. Und wir haben alle gemerkt und gesehen, dass Elon Musk, damals noch Verbündeter der Trump-Administration, sich massiv eingeschaltet hat. Elon Musk ist immer so ein Vordenker, Vorläufer, ein bisschen verrückt, aber man weiß, in welche Richtung es geht. Und jetzt wurde das zur nationalen Sicherheitsstrategie der USA gemacht, die AfD zu unterstützen. Und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt auch, dass wir mal aufhören müssen, naive Debatten hier zu führen in Deutschland, was wir schon die ganze Zeit tun. Und es ist wirklich der Fingerzeig in das Herz unserer Konstitution. Ja, da wird ganz klar gesagt, wir wollen das souveräne Europa, das patriotische Europa, und wir wollen patriotische Parteien unterstützen, weil das in unserem amerikanischen Interesse ist. Uns bringt ein Europa nichts, das sich durch Ignorieren von Migrationsproblemen plus, sagen die ganz eindeutig hier, von Net-Zero-Debatten, also Klimaschutzdebatten, selber in eine wirtschaftliche Downspirale, also Spirale nach unten begeben und für uns ein schwieriger Partner werden. Und das heißt, seit letzten Donnerstag, also Donnerstagnacht, ist die Unterstützung der AfD nationale Politik der USA. Und das muss man einfach mal anerkennen. Man kann das nicht wegreden, man muss es anerkennen. Und man muss deswegen Strategien entwickeln, was man dagegen tun kann. Die Amerikaner bieten einen Ausweg. Sie sagen, wir können nicht ertragen, dass instabile Regierungen, Frankreich, Deutschland unter anderem auch, wenn wir die Rentendebatte gesehen haben, wie knapp es denn war, dass es zur Kanzlermehrheit kommt, dass instabile Regierungen einfach bestimmte Themen ausgrenzen, nicht diskutieren, wollen wir nicht mehr. Deswegen wollen wir diese Parteien unterstützen, die Debatte zulassen, die eine Stärkung der Demokratie zulassen, weil sie starke Mehrheiten haben und insofern auch starke Partner sind innerhalb der NATO. Das ist die Logik der USA. Darf man nicht wegwischen.
So, und wir beschäftigen uns dann weiter mit der Brandmauer, machen so, als gäbe es das alles nicht, was wir gerade beschrieben haben, und gehen davon aus, dass Gendern das eigentliche Problem in Deutschland ist.
Das ist ja eben das Problem, ne? Dass genau hier angegriffen werden muss und man jetzt die Notbremse ziehen muss und einfach mal sagen muss, Schluss mit diesen Pseudodebatten. Wir haben in früheren Podcasts hier über die Schweigespirale gesprochen. Es wurde ja offensichtlich, Christoph, du hast es angesprochen, als der Verband der Unternehmer, der Familienunternehmer, einfach mal reden wollte mit den gewählten Abgeordneten, was da für eine Welle der Empörung über die herging. Und da muss man jetzt eine mutige Mitte haben, die dem entgegentritt und sagt, können wir bitte mal unsere Demokratie stabilisieren und diesen Niedergang von politischer Debattenkultur stoppen. Denn das ist ja keine politische Debattenkultur mehr, sondern das ist eigentlich, das sind Anzeichen einer endenden Republik in der Form.
Das hat ja auch Herr Steinbrück gesagt und insofern schöne Grüße an die alte Sozialdemokratie, die mir wahnsinnig fehlt, ehrlicherweise. Wir sollen aufhören mit den Orchideenthemen. Wir sollen zu den Brot- und Butterthemen mal wieder zurückkommen und die Brot- und Butterthemen sind nun mal Wirtschaft, Arbeitsplätze, Migration und Bildung. Und das sind die entscheidenden Punkte, um die wir uns kümmern sollen und um die wir uns aktuell leider viel zu wenig kümmern. Ich würde gerne aber nochmal zu der Fragestellung wirklich, was bedeutet das denn, wenn die Brandmauer fällt, in dem Sinne, wie wir uns das gegebenenfalls vorstellen könnten, wobei wir, sage ich auch ganz klar, keine abgestimmte Position haben. Aber ich spreche jetzt mal nur im ersten Schritt für mich. Das bedeutet ja wirklich nicht, dass es eine Koalition geben kann oder Koalition geben muss, sondern es bedeutet zunächst mal, und auch das hat Gabor Steingart bei Ronsheimer sehr schön gesagt, dass man sich überlegt, ob man nicht mit allen im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien spricht und dann versucht, über wechselnde Mehrheiten wirklich die Möglichkeit zu bekommen, legislativ, und da lege ich Wert drauf, legislativ gewisse Initiativen durchzuführen. Denn was ist der entscheidende Unterschied? Eine Koalition bedeutet, dass die AfD in den Ministerien sitzen würde, dass sie dort die Möglichkeit hätte, Personen zu platzieren, dass sie die Möglichkeit hätte, auf Etats zuzugreifen, dass sie Veranstaltungen machen kann und so weiter und so weiter, was eine ganz andere Qualität hat als die Frage, dass man in den Parlamenten zusammenarbeitet. Also es lebe Rousseau, die Gewaltenteilung. Insofern ist die Exekutive an der Stelle wirklich was ganz anderes als die Legislative. Und da hätte ich mir auch von Herrn Ronsheimer wirklich gewünscht, diese Differenzierung zu treffen. Die zweite Frage, die sich aber auch ergibt, ist, dass man sich mal anschauen kann, welche Entwicklung denn das BSW genommen hat und warum das BSW unter Umständen so große Probleme hat. Das ist jetzt kein Plädoyer, was jetzt kommt für eine Koalitionsregierung. Nichtsdestotrotz kann ich als jemand, der in einer Koalitionsregierung war, sagen, wenn du nicht eine 100-prozentige Disziplin in deiner Truppe hast, fliegt dir eine Regierung um die Ohren. Das war der Grund, warum Jamaika gescheitert ist. Weil es keine 100-prozentige Disziplin bei den handelnden Personen gegeben hat. Und das BSW, schöne Grüße an das Thema Staatsvertrag, Brandenburg, was da passiert. Der Aufstieg des BSW ist dann gestoppt worden, als Sie die Debatten geführt haben, ob Sie in Koalitionsregierungen rein sollen oder teilweise auch drin sind und heute nicht in der Lage sind, diese Disziplin zu zeigen, die Sie eigentlich zeigen müssten. Insofern stellt sich auch die Frage, wenn man ein Bundesland, ich sage das jetzt mal so, opfern würde im Osten und dort in eine Koalitionsregierung reingehen würde, ob dann nicht der geneigte Wähler sehen würde, dass die AfD auch nur mit Wasser kocht. Jetzt gibt es da zwei Gegenargumente, die ich beide ernst nehme. Das eine Gegenargument ist, willst du das wirklich tun? Denn du kannst doch die Menschen nicht darunter leiden lassen, dass AfD gewählt worden ist. Und willst du dann einen AfD-Bildungsminister haben oder einen AfD-Innenminister haben oder sonst irgendwie was? Das sehe ich ein. Auf der anderen Seite muss ich sagen, wenn ich gezwungen bin, mit der Linkspartei oder mit den Grünen teilweise in eine Koalition reinzugehen oder schöne Grüße an das, was im Moment auf der Bundesebene stattfindet, mit einer SPD in eine Koalition reinzugehen, dann weiß ich auch nicht, ob das irgendwie schöner ist. Schöne Grüße an Frau Baas. Also die Debatte kann man wirklich führen. So, und die zweite Debatte ist,
dass psychologisch betrachtet es durchaus Menschen gibt, die soziologisch-psychologische Untersuchungen gemacht haben, die gesagt haben, es ist vollkommen egal bei einer AfD, was die AfD abliefert, sie wird trotzdem am Ende des Tages gewählt werden, weil sie eben unter anderem auch ein Sammelbecken für Protest ist. Und insofern schöne Grüße auch an Herrn Trump. Trump macht Mist, das ist vollkommen egal, er wird trotzdem gewählt. Auch das ist natürlich ein Gegenargument dagegen, die AfD in eine Koalitionsregierung reinzunehmen, was man auch sich überlegen muss. Also insofern bieten wir hier dialektisch, wenn man so will, mehrere Möglichkeiten und mehrere Argumente an für den geneigten Zuhörer. Und der oder sie kann sich dann gerne aussuchen, welche Argumente ihn oder sie dann am meisten überzeugen.
Christoph, das hörte sich gerade so an, als ob man, wenn man eine AfD-Regierung hat, die dann ertragen muss. Meine Rückfrage, wie ist es denn bei den jetzigen Regierungen? Ich meine, was SPD und CDU da geboten haben die letzten zwei Wochen, bei wesentlich wichtigen Fragen, Rente, das ist für eine Gesellschaft total wichtig. Das war verheerend, das war peinlich. Ja, das geht so nicht. Und auch da haben wir keine Disziplin bei den Regierenden. Also da deutet sich ein Niedergang an. Ja, das ist ein eindeutiger Niedergang. So, und du hast das Stichwort BSW ja schon genannt. BSW hat ja auch eine Häutung jetzt hinter sich. Ich frage mich wirklich, ob angesichts auch der Wahlen in Ostdeutschland, also insbesondere der in Sachsen-Anhalt, die neue Rolle des BSW, Frau Wagenknecht zieht sich zurück, die Kräfte, die durchaus auch eine Rolle sehen in Regierungen, sind stärker geworden, ob das BSW da nicht in eine neue Rolle schlüpft und auch eine wichtige Funktion übernehmen kann. Wir können das heute nicht ausdiskutieren. Ich will das nur mal sozusagen in den Raum stellen, denn wir müssen ja gucken, wo unsere Demokratie bleibt. Wenn wir weiterhin auch Entwicklungen wie das BSW, vor allem aber die AfD, ignorieren und das weiter, dann laufen wir ja Gefahr, dass wir diese algorithmisch verstärkten Gegenöffentlichkeiten bekommen. Ja, das ist ja, wenn du das ignorierst, dann kriegst du, das war ja schon die große Gefahr bei dem Nichteinzug in den Bundestag. Ja, das war so eine ganz knappe Geschichte. Ich finde, da hat unsere Gesellschaft sich sanft mit auseinandergesetzt, obwohl es verdient hätte, sich das mal genauer anzugucken. Aber bei der AfD sehen wir das ja. Die werden weiterhin ignoriert, ja, auch nach der amerikanischen Sicherheitsdebatte. Ich hoffe, dass das jetzt vielleicht ein Weckruf ist. Aber wenn die weiterhin, dann ist dieser Algorithmus-Effekt noch größer. Dann wird noch mehr die heute schon in den sozialen Medien stattfindende Debatte algorithmisch geprägt und wird sich verstärken. Und dann kriegst du so eine geschlossene Echokammer, aus der du dann nicht mehr rauskommst. Also unser Mainstream hat das nicht mehr im Blick und kriegt das auch nicht mehr in den Griff. Und deswegen haben wir jetzt Notsituation. Wir haben hier Alarmstufe Rot für die alte deutsche, also bundesdeutsche Demokratie, die sich 1990 gewandelt hat, ein bisschen, aber eigentlich westdeutsch geprägt war. Das geht jetzt in seine Endphase.
Herr Jorge, lass uns mal kurz in die Glaskugel schauen, auf der Bundesebene und kurz auf der Landesebene. Wenn wir auf der Bundesebene sagen, das, was da in den letzten 14 Tagen passiert ist, ist alles andere als ein Rührstück der Demokratie gewesen, dann ist ja die Latte jetzt extrem hoch dafür, dass die Rentenkommission zu wirklichen Veränderungen kommt. Denn das haben die insbesondere Herren der jungen Gruppe ja sehr klar gesagt. Sie erwarten jetzt wirklich, dass dort etwas passiert, und zwar sehr schnell passiert. Es gibt weitere Personen innerhalb der CDU, die sagen, sie haben diesmal noch zugestimmt, obwohl sie der SPD absprechen, dass sie wirkliche Reformen für dieses Land möchte. Und das ist gewissermaßen die letzte Patrone, der letzte Vertrauensvorschuss, den die CDU der SPD an der Stelle gibt. Meine These ist, wenn die Kommission nicht bis zum Sommer was Ordentliches vorlegt, wo es eine wirkliche Veränderung gibt, dann fliegt uns diese Koalition richtigerweise um die Ohren. Denn man muss eins für die Zuhörer nochmal sagen, wenn da nichts passiert, werden wir im Jahr 2031 fortfolgende Geld nur noch ausgeben können für das Thema Zinsen, Rente und Verteidigung und ansonsten für nichts mehr. Ja, nichts mehr für Forschung, nichts mehr für Bildung, nichts mehr für Infrastruktur. Wir sind dann handlungsunfähig und am Ende. Und das als diejenigen, die immer der Hort der Solidität gewesen ist. Also, was würde denn passieren, wenn im Sommer nichts Ordentliches vorgelegt wird, respektive was vorgelegt wird und das dann nicht umgesetzt wird und der Kanzler würde die SPD rausschmeißen? Und er würde sich dann hinstellen und würde die Agenda-Momente versuchen, würde alle zwei Wochen einen ordentlichen Plan für Reformen vorlegen und der würde dann teilweise meinetwegen durchgehen und teilweise nicht durchgehen, weil man dann sieht, wer alles blockiert und was alles blockiert wird. Das wäre aus meiner Sicht mal ein Szenario, über das man nachdenken sollte. Das zweite Szenario, über das wir nachdenken sollten, ist die Fragestellung, wir liegen 15 Monate vor einer saarländischen Landtagswahl. Sollte sich das bestätigen, was wir jetzt im Saarland-Trend gehabt haben, dann geht es nur noch um die Fragestellung, heißt der nächste Ministerpräsident in einer großen Koalition, weil was anderes ist da nicht mehr möglich, heißt der dann Stefan Toscani oder Anke Redinger und alles andere ist vollkommen irrelevant. Ob die Grünen 4 oder 8% kriegen, ist vollkommen egal. Ob die Linkspartei 4 oder 8% kriegt, ist vollkommen egal. Und am Ende des Tages ist auch egal, ob die AfD 22 oder 28% kriegt.
Ich will noch mal auf das Szenario Nummer 1.
Ganz kurz dazu. Das ist demokratietheoretisch ein absolutes Desaster, wenn du den Menschen im Grunde genommen nur noch sagen kannst, es ist vollkommen egal, was ihr bei der Landtagswahl wählt, ihr kriegt sowieso eine große Koalition und eigentlich geht es da nur noch um die Fragestellung, wer eben in die Staatskanzlei einziehen kann. Das kann doch nicht das Ziel von Demokratie sein und so schaffst du es auch nicht, Wählerinnen und Wähler an die Wahlurne zu kriegen.
Also ich will nochmal auf das Szenario 1 zurückgehen. Sehr spannend, was im Saarland passiert. Aber vielleicht wird er sehr stark beeinflusst von dem, was auf bundesdeutscher Ebene passiert. Du hast es angesprochen, Merz schmeißt die SPD raus. So, welche Option hat er denn dann? Er hätte die Option, die amerikanische Sicherheitsstrategie, nochmals, die ist von Trump unterschrieben. Und ich lese einfach mal vor und dann versteht man, worum es hier geht. Er könnte mit Verweis auf diese Sicherheitsstrategie eine Koalition mit der AfD eingehen. Innerhalb dieses Bundestages haben wir alles schon mal erlebt mit Helmut Kohl, damals von Schmidt zu Kohl. Also hier sagt die amerikanische die amerikanische Diplomatie sollte weiterhin für echte Demokratie, Meinungsfreiheit und eine selbstbewusste Würdigung des je nationalen Charakters und der Geschichte europäischer Staaten eintreten. Also Europa wird hier unterstützt in seiner Souveränität. Übrigens, das Ding ist komplett gegen die EU, nicht gegen die europäischen Staaten, aber gegen die EU. Und jetzt kommt's. Amerika ermutigt seine politischen Verbündeten Europa, diese geistige Erneuerung voranzutreiben. Der wachsende Einfluss patriotischer europäischer Parteien ist hierfür in der Tat ein Grund zur Zuversicht. Das heißt, die werden jetzt alles dafür tun. Wir haben es in Deutschland noch nicht erlebt. Ich gucke immer nach Griechenland. Da wurde eine Botschafterin eingesetzt, die massiv sich solchen Themen widmet. Das werden wir in vielen europäischen Staaten erleben, wo dann eben auch diese Parteien massiv unterstützt werden. Wir alle wissen, was das bedeutet. Ich habe auf die Algorithmen schon verwiesen. Da wird auch sehr viel anderes noch kommen. Und wir haben auch die Reaktion von Elon Musk auf diese EU-Strafe gesehen. Also Tatsache ist, es könnte zur Staatsräson werden. Ja, ich wünsche mir das nicht. Ich sage nur, ich lese einfach nur, was hier passiert, dass man mit der AfD eine Koalition eingeht. Was dann? Ja, und dann haben wir eine ganz neue Konstellation auch fürs Saarland. Dann ist die Frage nicht mehr, wird es Frau Redinger oder Herr Toscani, sondern kriegt die AfD verdammt nochmal endlich Personal, was dem Standort Saarland, was dem Standort Bundesrepublik Deutschland würdig ist? Denn das ist ja das große Problem. Plötzlich wird hier eine Partei nach oben gespült, wird von außen von geostrategischen Implikationen wird zur wichtigen Partei erklärt und die haben gar kein Personal. Ja, das ist ja das Problem. Die haben ja niemanden. Und ich sage nur, das ist ein Szenario, das dürfen wir nicht unterschätzen. Und es kann sich relativ rasch einstellen. Wir müssen gewappnet sein.
Jorgo, ich sehe das nicht, dass es eine Koalition geben wird. Aber die Fragestellung, die, also ich traue Herrn Merz noch nicht mal zu, dass er die SPD rausschmeißt und eine Minderheitsregierung mit wachsenden Mehrheiten macht, weil aus meiner Sicht der Mann zu wenig Coronis hat, leider. Obwohl der eigentlich in dem Alter, in dem er wäre, sich zum Helden machen könnte und sagen könnte, ich probiere jetzt wirklich, Stichwort letzte Patrone der Demokratie, dieses Land wieder nach vorne zu bringen.
Aber mit wem denn dann regieren? Mit wem denn dann regieren? Ich meine, du hast ja
wechselnde Mehrheiten. Es gibt eine Kanzlerdemokratie. Der Mann ist gewählt. Der Mann kann nur abgewählt werden, wenn es denn ein konstruktives Misstrauensvotum geben würde. Dafür gibt es keine Mehrheit im Deutschen Bundestag. Denn die AfD wird nicht mit Rot-Rot-Grün sich zusammenschließen. Gegen die CDU gibt es keine Mehrheit. Das heißt, der Kanzler könnte durchregieren bis zum Ende der Legislaturperiode. Ja, er hat
auch mit der AfD. Also wechselnde Mehrheiten heißt dann eben sich dann auch auf die AfD verlassen.
Das wäre die Frage, ob denn, wenn Deutschland, also ich empfehle wirklich das Buch von Herrn Steingart, wenn Deutschland wirklich so am Runtergehen ist, wie das aktuell der Fall ist, dann brauchen wir eine andere Politik. Deutschland hat ein Riesenproblem und wir schauen weg, beziehungsweise meinen eben mit Orchideen, Themen in der Lage zu sein und dann hören wir immer noch dieses reiche Land und dieses und jenes und bla bla bla. Ich kann es nicht mehr hören. Wir müssen dieses Land reformieren, ansonsten geht dieses Land vor die Hunde. Und wenn die Sozialdemokratie nur bereit ist, die Politik von Bärbel Baas zu machen und durch Klassenkampf zu versuchen, dieses Land nach vorne zu bringen, muss man ehrlicherweise sagen, das ist vorletztes Jahrhundert. Ja, dann brauchen wir eine andere Politik.
Demzufolge stellt sich ja die Frage, Brandmauer zur AfD, ja oder nein? Jetzt probieren wir zum Abschluss mal genau diese Antwort in der gebotenen Kürze, Jorgo. Brandmauer zur AfD, ja oder nein?
Definitiv nein.
Christoph, Brandmauer zur AfD, ja oder nein?
Wenn ich der Kanzler wäre, würde ich die SPD rausschmeißen und mit wechselnden Mehrheiten im Deutschen Bundestag versuchen, die Reformen, die notwendig sind für dieses Land, nach vorne zu bringen. Ob man das jetzt als Brandmauer ja oder nein bezeichnen möchte, ich würde keine Koalition mit dieser Partei eingehen, aber ich würde versuchen, wenn die AfD im Deutschen Bundestag einem Antrag zustimmt, die Würde des Menschen ist unantastbar, dann werde ich diesen Antrag einbringen, weil es meiner Meinung entspricht und nur weil die Falschen zustimmen, deswegen ist der Inhalt nicht falsch.
Dann nehmen wir das als Schlusswort und als Verständigung für diese Runde. Ich glaube, das können wir alle drei unterschreiben. Jorgo zeigt Daumen hoch, ich zeige Daumen hoch. Christoph, wir folgen dir und hoffen, dass es vielleicht den einen oder anderen da draußen gibt, der das auch so sieht. Möge er sich gerne und bitte melden. Wir laden ihn oder sie gerne und herzlich in diese Runde ein und diskutieren weiter. Das Thema wird uns leider noch eine Weile beschäftigen. Bis hierhin soll es aber mal gut sein. Vielen Dank in die Runde.
Vielen Dank.
Tschüss.
Bis zum nächsten Mal.
Alles Liebe.
Das war die Saarfrage. Sie haben Wünsche, Kritik oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns unter info@drico.media. Bewerten Sie uns gerne, empfehlen Sie uns gerne weiter, denn dann haben wir die Möglichkeit, die Saarfrage auch mit vielen anderen zu diskutieren. Und wir tun dies alles im Sinne unseres Landes.